möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle lesen aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Kapitel 2. Das ist eine berühmte Stelle. Ich lese uns ab Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und hier ist schon eine hochinteressante Aussage, wie man das einmal sieht. Es gibt ja in der Bibel immer wieder ganz klare Aussage von Gott her. Und das Problem des Menschen ist ja immer das, dass er mit einer vorgefassten Meinung oft an die Bibel herangeht und dann immer das hineinliest, was er gern hätte. Aber es gibt in der Bibel ganz klare Tatsachen, wo die Bibel zum Beispiel davon ausgeht, dass wir etwas tun sollen. Und es gibt wieder Tatsachen, wo die Bibel davon ausgeht, dass etwas eine Realität ist, wo man nichts zu tun braucht. Das ist einfach so. Und hier haben wir jetzt so eine Tatsache. Da sagt die Bibel ganz einfach, und zwar der Paulus dankt Gott dafür. Er sagt, dass in Christus, das bedeutet auch, solange ein Gläubiger in Christus bleibt, in der richtigen Stellung, dass da etwas passiert. Und zwar, dass das Gott der Vater selber tut. Das heißt, er selber wirkt das, was hier geschrieben steht. Ist natürlich klar, das gilt nur für die, die in Christus sind. Das heißt, für jemanden, der wiedergeboren ist, für jemanden, der Vergebung der Sünde hat, für jemanden, der gerettet ist, der in Christus hineinversetzt wurde bei der Errettung, bei der Wiedergeburt, der durch den Heiligen Geist hineingetauft wurde in den Leib Jesu Christi. Und für die, wenn die in der richtigen Stellung sind, dann passiert etwas. So, er sagt, dass in Christus der Gläubige dann von Gott her alle Zeit triumphieren darf. Das heißt, da ist Sieg, da ist Triumph, da ist etwas da, das mit einem römischen Triumphzug zu tun hat. Da kommt das Bild ja her. Die Cäsare sind immer auf dem Thron gesessen und die Feldherren haben vor Rom gewartet, bis das Zeichen kam. Und dann sind sie reinmarschiert. Und immer wenn sie reinmarschiert sind, dann ist Weihrauch verbrannt worden. Das ist das Bild, das hier gezeigt wird. Darum sagt er, praktisch, dass dieser Geruch, der hier jetzt durch den Triumphzug verbreitet wird, für den einen praktisch der Geruch, ich sag's mal, des Lebens war. Das waren die, die überlebt haben, die die Schlacht gewonnen haben, die dann belohnt wurden, die beim Cäsar geehrt wurden. Und für die andere, für die war es nicht unbedingt der Geruch des Lebens. Und zwar, das waren die Gefangenen, die dann als Triumph für den Sieger getötet wurden. Für die hat der Geruch bedeutet, wir werden sterben. Und dieses Bild benutzt jetzt Paulus, er benutzt in Korinth, und Korinth war eine römische Kolonie. Und von daher haben die Leser das vollkommen verstanden, was er hier gemeint hat. Er hat hier den Triumphzug der Römer beschrieben und sagt letztendlich, für den einen ist zum Tod, für den anderen zum Leben. Aber was entscheidend ist, er vergleicht das jetzt mit dem Neuen Testament, mit diesem Triumphzug in Christus. Und er sagt hier, dass der Geruch seiner Erkenntnis durch uns, durch die Gläubigen. Also nochmal, es ist eine Tatsache. Er sagt hier nicht, tu irgendetwas, dass es passiert, es ist eine Tatsache. Er sagt hier, dass der Geruch seiner Erkenntnis durch uns, das heißt die Gläubigen, an jedem Ort offenbart wird. Das heißt zu Deutsch, er sagt, wenn ein Mensch gerettet ist, wenn er in Christus ist, wenn er wiedergeboren ist, wenn er mit Gott und Mensch in Ordnung ist, nicht in bewusster Sünde lebt, wenn er normal ist als Gläubiger, dann passiert etwas. Dann ist er in diesem Triumphzug Jesu Christi drinne, in dieser Siegesfahrt Jesu. Das heißt, da ist Sieg über die Sünde und gleichzeitig, und das ist hochinteressant, das soll auch das Thema heute Morgen sein, gleichzeitig verbreitet der Gläubige einen Geruch. Und zwar den Geruch der Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, es geht von ihm etwas aus, ich sage es einmal neudeutsch, ein Flair. Das heißt, da ist etwas da, das man spürt, das einfach, ich sage es einmal in Anführungszeichen, geistlich zu riechen ist. Das merkt man. Also meine Frau zum Beispiel, die merkt das immer, wenn ich im Geschäft, wenn wir Geschäftsessen oder so etwas hatten und ich komme heim, dann weiß sie, wo ich war. Was merkt sie das? Sie riecht an meine Kleiderwirtschaft. Das riechst du. Du riechst, wo man war. Wenn du bei Menschen warst, die aufdringliches Parfüm haben, das riechst du, wenn du heimkommst. Das merkt jeder Normale, da war was, da ist ein Geruch da. Und jetzt sagt der Paulus, es gibt den Geruch Jesu Christi. Das heißt, es gibt einen Geruch, der vom Herr Jesus selber herkommt, der am Gläubigen anhaftet und den merken die draußen. An jedem Ort, egal wo ein Gläubiger ist, ist dieser Geruch da, unter einer Bedingung, dass der Gläubige in Christus ist. Also ein Gläubiger mit der richtigen Stellung verbreitet diesen Geruch, das ist einfach da. Jetzt ist interessant, da steht der Geruch seiner Erkenntnis und ich habe mir das erlaubt, mir einfach einmal ein gewagtes Bild zu benutzen. Da steht im Griechischen nur Gnosis und Gnosis bedeutet, ist nur eine abgeschwächte Form von Erkenntnis. Es wird in manchen Übersetzungen, die ganz urtext genau sind, sogar mit Wissen übersetzt. Also Epignosis, das ist die Vollerkenntnis, das ist das, was wir meinen. Dass man da Jesus in der Tiefe erkennt, dass man Gott erkennt. Und diese Gnosis, das ist eine Vorstufe, das ist ein Wissen. Ist aber absolut geistlich auch wichtig. Aber es ist eine Vorstufe. Ich habe mir so gemerkt, ich habe mir überlegt, wie ist denn das? Das ist wie wenn ich heimkomme und ich rieche den Geruch des Bratens durchs Treppenhaus. Dann weiß ich, aha, da ist er. Aber ich habe es noch nicht. Es ist noch nichts passiert. Der Geruch ist da. Es zieht mich. Es ist etwas vorhanden. Aber ich habe noch nicht gegessen. Gegessen hätte ich ihn, wenn ich Epignosis hätte, wenn ich Vollerkenntnis habe, wenn ich zur Begegnung mit dem Herr Jesus komme. Und so muss man das sehen. Er sagt hier ganz klar, der Geruch der Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, da ist etwas, wo der Ungläubige merkt, es ist was da. Er hat den Herr Jesus noch nicht erkannt. Er weiß vielleicht noch nicht einmal, dass das der Herr Jesus ist, der diesen Geruch letztendlich initiiert, der das auslöst. Und er merkt nur, da ist etwas Anziehendes, etwas, was ich brauche. Er merkt instinktiv, da ist etwas, was ich nicht habe, nämlich Errettung, nämlich das Heil, nämlich das Blut Jesu Christi, nämlich der Heiland, der Erlöser. Das heißt, da ist ein Geruch da, da ist was in der geistlichen Welt. Und der Paulus benutzt es als Bild und sagt, es war wie bei so einem Triumphmarsch, du riechst es. Und wenn die Menschen das riechen, dann passiert etwas. Der Name Jesus scheidet die Geister, dann passiert etwas. Den einen ist dieser Geruch zum Leben, wenn sie sich bekehren. Den anderen ist dieser Geruch zum Tode, wenn sie sich nämlich nicht bekehren. Das heißt, dieser Geruch, dieses Flair, das Gott verbreitet lässt durch die Gläubiger, dieser geistliche Geruch, der ist von einem zum Leben, von anderen zum Tode. Und nur mal ein Beispiel, ich hatte eine Kollegin, die war geschädigt durch die Gläubigerkreise. Ich könnte Namen nennen, ich würde die alle kennen, aber es ist einfach so, die hat zu viel erleben müssen an Marotten der Gläubigen. Und bin auch nur ich gläubig wurde und ihre Vorgesetzte ist auch schon bekehrt gewesen, das war dann ein bisschen viel für die Frau. Und wir haben dann manchmal geredet und sie sagte mal zu mir, Karl Hermann, wenn ich die Gläubige sehe, habe ich die Nase voll. Also sie war eher ablehnend aus Erfahrung heraus. Aber dann ist was passiert, und zwar dann ist ein Unglück passiert. Und dann ist sie, also es war eigentlich kein Unglück, es war eine Krankheit, die lebensbedrohlich ausgesehen. Und dann musste sie ins Krankenhaus. Und in dem Moment, wie sie ins Krankenhaus musste, wo es auf Leben und Tod ging, dann mit einem Schlag war die Frau offen. Ist nicht immer gesagt, dass man offen ist, wenn man krank ist, aber dann war sie offen. Und dann hast du gemerkt, dann hat sie Sehnsucht gehabt nach diesem Geruch. Sie hat Hoffnung gehabt, dass da irgendwas ist. Sie hat was gespürt. Als sie dann wieder gesund war, dann hat sie den Geruch nicht mehr interessiert. Es war hochinteressant, aber es ist etwas, wo die Gläubiger verbreitet, geistlich, wo der Ungläubige merkt, da ist etwas. Und wenn er es annimmt, wenn er dem nachgeht, dann kommt er zum Glauben, dann kommt er zur Bekehrung. Wenn er nachgibt, dann fängt der Heilige Geist an, ihn zum Vater zu ziehen. Dann beginnt er letztendlich, ihn zur Errettung zu führen und dann rettet ihn der Herr Jesus. Wenn er aber nicht nachgibt, wenn er sich sperrt, dann passiert nichts. Das ist das Entscheidende. Drum ist dieser Geruch, den die Gläubigen weitergeben, ist letztendlich geistlich, dem einen zum Tod, dem anderen zum Leben. Ist genau wie im Triumphzug. Und wenn man jetzt den Text sich näher anguckt, dann sieht man etwas. Er sagt, es wird an jedem Ort offenbar, an jedem Ort, wo ein Gläubiger ist, der in Christus ist, passiert das. Ist dieser geistliche Geruch da. Aber es geht die Bibel weiter und jetzt kommt eigentlich ein Satz, der hochinteressant ist und eigentlich erstaunlich. Dass wir von Gott her, und zwar, ich sage es mal vorab, das ist die Salbung des Heiligen Geistes, die hier wirkt, weil die Salbung immer Jesus letztendlich verherrlicht. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Es ist die Salbung, die auf uns ist, die unserem Herzen ist. Das Wirken des Heiligen Geistes. Und dass das die Menschen anzieht, dass das auf die Menschen wirkt, das ist uns klar. Aber es kommt eine zweite Aussage, die hat mich doch erstaunt. Denn wir sind, wie der Tatsache vor, wir sind für Gott, da steht im Griechischen Dativ. Also wem musst du dann fragen? Dem Gott, so steht es da. Wir sind, dem ist immer, wenn ein Artikel davor ist, um die Einzigartigkeit zu zeigen, dass nur ein Gott gibt. Das heißt, wir sind für den lebendigen Gott ein Wohlgeruch des Christus. Die alte Übersetzung haut Christi. Und da ist immer Genitiv. Das heißt, das ist der Fall, den wir Schwaben nicht haben, wissen. Wir umschreiben es ja immer. Das heißt, das sagt jetzt die Bibel was Ungeheures. Das sagt, wir sind nicht nur ein Geruch für die Menschen, sondern wir sind ein Geruch für Gott, den Vater. Was für ein Geruch? Jetzt beschreibt es ganz genau. Und sagt, es ist ein Wohlgeruch. Und da steht ein anderes Wort. Man kann es fast nicht übersetzen, wir sehen es nachher. Also man könnte es so übersetzen. Der Duft des Wohlgeruches, so wäre es vielleicht am saubersten. Das heißt, dieses Wort Wohlgeruch ist stärker wie das vorhergehende Duft. Und dieses Wort Wohlgeruch, da ist was drin, das ist hochinteressant. Das hat, da ist, in der Wortwurzel ist noch das Wort von Versengen drin, von Feuer. Ihr seht es nachher, wie nämlich dieser Wohlgeruch Christi ausgelöst wird, durch Feuer, durch Gericht. Aber jetzt sagt die Bibel hier, wir sind für Gott den Vater, ein Wohlgeruch. Und zwar ein Wohlgeruch Jesu Christi. Das heißt, dieser Geruch ist nicht von uns, sondern der kommt vom Herr Jesus. Es ist sein Wohlgeruch, seine Ausstrahlung. Dessen, wo die Bibel sagt, es werden Ströme lebendigen Wassers vor ihrem Leibe fließen. Das ist hiermit gemeint. Das heißt, das, was der Herr Jesus in uns gewirkt hat, strahlt aus. Das wird weitergegeben. Das ist dieser Wohlgeruch unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Und jetzt sagt hier die Bibel, wir haben also eine Doppelfunktion als Gläubige. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir einmal ein Wohlgeruch, also ein Duft für die Ungläubigen, dass sie angezogen werden. Und zum Zweiten sind wir ein wirklicher Wohlgeruch. Das ist jetzt das stärkere Wort. Wirklich dieser Duft, dieser Wohlgeruch, das Gott letztendlich angenehm ist. Und zwar für Gott selber. Das heißt, hier bewirkt Gott etwas in uns selber durch die Salbung, durch den Heiligen Geist. Dass das, was der Jesus in uns ist, Gott angenehm ist. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum im Epheser Luther übersetzt hat, wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Das ist wörtlich, das ist interpretiert, aber es ist geil dumm. Das heißt, wir sind angenehm gemacht. Wir sind Gott angenehm, weil dieser Geruch auf uns ist, dieser Duft. Das muss auch klar sein. Wenn wir heute in die Ewigkeit gehen, dann komme ich nur in den Himmel aufgrund von Jesu Blut. Sonst doch gar nichts. Und ich bin bei Gott nur angenehm aufgrund dieses Geruchs. Das ist das, was Gott angenehm ist, dieser Geruch. Also Geruch ist jetzt bildlich, dass man uns richtig versteht. Paulus hat es in Bildersprache gefasst durch den Heiligen Geist. Aber wir haben zwei Ebenen. Ein Geruch dem Menschen gegenüber, geistlich, und ein Geruch Gott gegenüber. Und es ist Gott angenehm, was die Gläubigen geistlich verbreiten. Vom Flair her, weil es der Herr Jesus in ihnen wirkt. Natürlich immer nur, wenn sie in Christus sind. Jetzt muss man das auch verstehen. Ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge sagen, warum das Gott angenehm ist. Und warum dieser Geruch für die Menschen wichtig ist. Und da gehört etwas dazu. Und zwar im Psalm 7, Vers 12. Ich möchte es einfach nochmals betonen. Hier ist etwas, das geistlich wichtig ist. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Die Bibel geht so weit und sagt, wenn du nicht umkehrst, dann wetzt oder schärft er das Schwert. Das heißt, da sagt die Bibel, Gott ist ein Gott, der täglich zürnt. Das heißt, der Zorn Gottes ist etwas Allgegenwärtiges. In Römer 1, Vers 18 lesen wir ja auch, dass Gott sagt, und zwar, ich denke, hier ist eine Zentralaussage vom Evangelium her, wie Gott mit seinem Zorn umgeht. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das heißt, alle Gottlosigkeit, alle Sünde wird vom Zorn Gottes her angegangen, und zwar aktiv. Das heißt, wir denken völlig falsch, indem wir denken, dass Gott passiv das duldet. In Wirklichkeit duldet Gott das nicht passiv, sondern aktiv. Das heißt, er hat einen aktiven Zorn gegen jede Form der Sünde. Und ich sehe das ja oft, wenn du manchmal das Evangelium verbreitest, dann siehst du, wie die anderen mitleidig lächeln. Sag's nochmal vorsichtig. Denen wird alle das mitleidige Lächeln vergehen, wenn du Zorn Gottes einmal einsetzt. Wenn du Zorn Gottes einmal einsetzt, dann ist aus. Also ich habe mir nochmal vergegenwärtigt, wo jetzt eigentlich von Gott her massiv das dargestellt wurde, sodass der Letzte merkt. Guck, der Sintflut. Die Erde war so verdorbt und als der Zorn Gottes kam, dann war es relativ einfach. Gott hat die ganze Erde bis auf 8 Personen, 8 ist die Zahl der Neuschöpfung, Noah, Sem, Ham, Japhet und die 4 Frauen, er hat bis auf diese 4 Leute absolut alle umgebracht. Frauen, Kinder, Alte, Junge, Arm, Reich, Schön, Hässlich, egal wie man war. Er hat alle getötet in seinem Zorn. Sodom und Gomorra, als Sodom und Gomorra Gott ins Angesicht gelästert haben, hat er durch ihre Taten, hat er Sodom und Gomorra durch Feuer und Schwefel einem Tage umgekehrt und vernichtet. Ohne Anzahl der Person. Und wieder wurde nur ein kleiner Teil gerettet. Die, die Gott geglaubt haben. Ich sag's einmal so, neutestamentlich wäre das die, die den Geruch aufgenommen haben zur Errettung. Die dem Geruch nachgegangen sind und dann der Heiland gefunden haben, die gerettet wurden. Achan, als der Zorn Gottes nach dem mosaischen Gesetz ausgelöst wurde, war es gnadenlos. Achan samt der ganzen Familie muss sterben. Und neutestamentlich, Zeit der Gnade, ich möchte nur ein Bild noch benutzen, das mir selber eigentlich wehtut, die Hugenotten, die Gläubigen, die kalvinistischen Gläubigen Frankreichs, die ja wirklich Gott zu dienen suchten. Sie haben einen verheerenden Fehler gemacht. Sie haben die Warnung Gottes nicht missachtet. Und der Harald hat uns gezeigt, dass nach den Schriften geht. Sie haben zum Schwert gegriffen und haben Krieg führen wollen und sind so gut wie ausgerottet worden. Man darf nicht vergessen, Frankreich ist fast ein oder wie Deutschland, bloß Frankreich war es jetzt lange Zeit, ein Heideland geworden, schlimmster Art und Weise. Und zwar, weil nämlich die Gläubiger ausgerottet wurden. Die Gläubiger waren eine ganz kleine Minderheit nur noch. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Aber man sieht hier, wenn Gott in seinem Zorn etwas tut, selbst ein Gläubiger, dann stoßt er einen Leuchtturm, dann passieren Dinge, wo Gott konsequent so handelt, wie er es in der Schrift sagt. Das heißt, der Zorn Gottes ist was absolut Reales und was absolut, ich sage mal, Gegenwärtiges, das wirklich wirkt. Das ist keine Theorie, das ist da. Ich habe das schon oft erzählt, dass ich schon erlebt habe, wie Gott Menschen umgebracht hat. Nicht nur Gläubige, sondern auch Ungläubige, habe ich selber erlebt. Genauso wie es im mosaischen Gesetz geschrieben war. Immer wenn ich im mosaischen Gesetz bestimmte Sünde sehe, wo Gott sagt, er wird die Menschen deswegen töten, dann rechne ich immer damit, wenn ich einen Mensch sehe, der das tut, dass Gott ihn umbringt. Mit dem rechne ich. Das ist bibelkonsequent. Und wenn man jetzt die Schrift sich anguckt, dann sieht man, wie Gott sogar mit seinem auserwählten Volk, und das müssen wir etwas klarstellen, Gott handelt auch bei seinen Auserwählten in seinem Zorn. Und selbst das auserwählte Volk Israels war zum Beispiel, wenn man Klagelieder 4, Vers 10 liest, war es im Zustand, wo es heißt, die Hände barmherziger Frauen haben ihren eigenen Kindern gekocht. Sie dienten ihnen zur Nahrung beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Ist zum Beispiel unter anderem auch passiert in der Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus. Da haben die Frauen ihre Kinder gekocht und gegessen. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, so weit kann es kommen, wenn der Zorn Gottes einmal wirkt, dass der Mensch bis an den Rand des Zusammenbruchs kommt. Jetzt seht der Unterschied. Da sieht man, wie der Zorn Gottes wirkt auf die Menschen. Bis zum Tod, bis zu furchtbarsten Geschehen hinein in die Existenz des Menschen. Und daneben sagt die Bibel, aber wenn ein Gläubiger in Christus ist, dann ist kein Zorn da, sondern dann ist er Gott angenehm. Es ist ein Wohlgeruch. Merkt ihr, das ist was Mildes, was Wunderbares. Und sagt, aber die andere Ebene ist furchtbar, wenn der Zorn Gottes schießt, dann wird es furchtbar. Daneben milde, dieser Wohlgeruch. Und vielleicht verstehen wir drum, wir haben schon mal heute 2. Mose gelesen, ich lese 2. Mose 32, 11. Und zwar hier eine ganz entscheidende Sache. Das goldene Kalb, der Götzendienst, wieder etwas, das absolute Zorn Gottes hervorruft. Und man sieht hier, wie letztendlich dann das Gericht Gottes einsetzt. Es ist auch so, er hat ja hier die Menschen dann wirklich hart gestraft, aber jetzt kommt etwas in Vers 11. Und das ist der Grund. Und dann verstehen wir vielleicht auch, warum Gott letztendlich diesen Wohlgeruch Jesu Christi sucht. Dort heißt es, Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes. Das heißt, wir müssen das Angesicht Gottes, das im Zorn uns Menschen gegenüber gerichtet ist, nicht weil er uns nicht liebt. Gott will den Menschen retten und liebt ihn, aber er hasst die Sünde und sein Zorn ist auf die Sünde gerichtet, auf diesen geistlichen Tod. Und jetzt sagt die Bibel hier, wenn ein Mensch hier etwas tut, das den Zorn Gottes auslöst, aktiv, später kommt er sowieso in der Hölle, aber hier schon aktiv, dass er hier schon zur Lebzeit aktiv auslöst, dann muss man das Angesicht Gottes besänftigen. Wenn ihr die Geschichte kennt, auch die nähere Geschichte Deutschlands, dann stoßt ihr auf Menschen, zum Beispiel Italien, der Mussolini. Er hat auch Gott gelästert und hat gesagt, also er soll mich sofort umbringen. In dieser Minute. Aber Gott hat ihn nicht umgebracht, weil Gott lässt sich nicht zwingen. Und als er dann dran war und sterben musste, dann war die Minute abgelaufen von Gott her. Gott hat andere Zeitrechnungen wie mir. Und man sieht einfach, wenn der Zorn Gottes mal da ist, dann kommt es irgendwann zur Auslösung und irgendwann zur Katastrophe. Man kann das nur verhindern, dass der Zorn Gottes einen trifft, wenn man das Angesicht Gottes besänftigt. Wenn dieser Wohlgeruch da ist, dass Gottes Wohlwollen aufgrund dieses Geruchs Jesu Christi auf mir ruht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Der Karl Heim war ja der Lehrer von Wilhelm Busch. Der Karl Heim hat immer gesagt, die Heidevölker sind teilweise schlau genug, dass sie gemerkt haben, dass man Gott durch ein Opfer letztendlich beruhigen muss. Ich sage ausdrücklich das Wort beruhigen. Dass man Gott versöhnen muss, dass man ihn besänftigen muss, dass man sein Angesicht letztendlich besänftigen muss, weil der Zorn Gottes dagegen steht. Die Bibel sagt auch in Klagelieder 16, die Krone ist uns vom Haupt gefallen, weh uns, dass wir gesündigt haben. Es kann ja passieren, dass einem Gläubigen die Krone vom Kopf fällt und der Zorn Gottes sich gegen einen Gläubigen richtet. Und es gibt hunderte von Gründe, tausende von Gründe, dass ein Gläubiger es nötig hat, aber der Ungläubige sowieso, dass man das Angesicht Gottes für ihn besänftigen muss, weil hier etwas ist. Und dann geht der Paulus sogar so weit, und das ist was ganz anderes wie das Harmlose, wo man ihm immer erzählt, in 2. Korinther 5,11 sagt Paulus, in dem Bewusstsein, wieder im 2. Korintherbrief, im seelsorgerlichsten Brief des ganzen Neuen Testamentes, sagt er, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Er sagt also, Gott ist zu fürchten, dieser Zorn ist was Reales, was absolut Gegenwärtiges. Und aus dem Grund versuchen wir, die Menschen zu überzeugen, versuchen sie durch diesen Geruch Christi, ich sage es mal, aufmerksam zu machen, sie hinzuführen zu dem, dass sie wirklich ein Wohlgeruch Christi werden, dass sich bekehren, dass die Salbung auf sie kommt. Und es ist von letzter Bedeutung, dass man hier das Angesicht Gottes besänftigt. Ich könnte jetzt viele Stellen lesen, ich greife mal bloß nur eine oder zwei vielleicht raus. In 1. Könige 13, 6, also immer der gleiche Gedanke. Da hob der König an und sprach zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bitte für mich. Da besänftigte der Mann Gottes das Angesicht des Herrn. Das heißt, es ist etwas vollkommen Normales, etwas vollkommen geistlich Gesundes, dass man das Angesicht Gottes besänftigt. In 2. Könige 13, 3 und 4 heißt es, deswegen ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand Hasaels, des Königs von Syrien, und in die Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hasaels, ihr Leben lang. Aber Joahas besänftigte das Angesicht des Herrn und der Herr erhörte ihn. Das heißt, sobald man das Angesicht Gottes besänftigt, kommt sofort Wohlwollen von Seite Gottes, kommt sofort Segen, kommt sofort Friede, kommt sofort der Mensch zur Ruhe, kommt er aus diesem Fadenkreuz des Zornes Gottes heraus, er ist nicht mehr in Gefahr, sofort Friede. Wenn ihr die Geschichte des auserwählten Volkes lest, dann seht ihr immer, wenn Israel Gott gehorcht hat, dann haben sie ungeheure Siege vollbracht. Wenn sie Gott nicht gehorcht haben, dann sind sie immer in die Niederlage gegangen. Oder wenn Gott seine Prophetie erfüllt hat mit diesem Volk, dann sind Dinge passiert, die du nicht mehr normal letztendlich erklären kannst. Nur ein Beispiel. im Krieg 1967, der ja mit einer der größten Prophetien darstellt, endzeitlich. In diesem Krieg 1967, da war, sagen wir mal, die wirkliche Opfer, ich weiß aus unserer Statistik, die war so, dass, beziehungsweise ich habe das gehört, dass Israel 388 Opfer hatte und der Gegner 15.000, muss ich mir mal vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ist die ganze Schlacht gewesen oder bloß eine von den Schlachten, aber ein Verhältnis ungeheuer. So ein kleines Volk mit der 40-fache Übermacht. Und einmal haben die Syrer angegriffen, das war, als dieser Aufstand war, der Palästinenser, 1970, da kommt ja das Wort Schwarzer September her, diese Terrororganisation, als Hussein die Palästinenser, weil sie terroristische Aktivitäten entwickelt haben, ihn stürzen wollten, als sie aus Palästina, und Palästina gibt es nämlich Jordanien, rausgeschmissen hat. Israel ist nicht Palästina, sondern Israel ist Israel. Und Palästina war eben Teil hier der Palästinenserstaat, und dann musste Hussein die Palästinenser rauswerfen. Und das ist passiert, dass die syrische Truppe en masse angegriffen haben, das muss ich vorstellen, das ist ein Witz, militärisch ist ein Witz, dann haben die Israelis 4 Flugzeuge drüber fliegen lassen und haben mit der Tragfläche gewechselt, der hat umdreht. Das ist ungeheuer. Der General, ich habe es selber gehört, wie der General das berichtet hat, sie haben 4 Flugzeuge drüber fliegen lassen, 4 Düsenjäger, die haben mit der Tragfläche gewackelt, haben denen das Signal gegeben und dann haben die Syrer umgedreht, aufgrund von dem, wegen 4 Flugzeuge. Da siehst du, wenn die Hand Gottes hinterm Volk Gottes ist und mit dem Volk Gottes ist, dann weicht der Gegner. Wenn ich sage mal, dieses Wohlwollen Gottes da ist, kann nichts widerstehen. Aber umgekehrt war es, sagt die Bibel auch klar, selbst wenn du zu Tausenden bist, wird dich einer jagen, wenn du nicht in Ordnung bist mit Gott. Es hängt alles dran, ob man mit Gott in Ordnung ist oder nicht. Das war schon im alten Volk Gottes so. Und hier im neuen Volk Gottes ist es nicht anders bei uns. Und man muss einfach sagen, es gibt hier die absolute Notwendigkeit, Gott zu besänftigen. Und dieser Wohlgeruch, das ist das, was Gott will. Aber jetzt müssen wir zuerst nochmal zurück. Ich hole so weit aus, weil ich es einfach erklären will, was mit dem Geruch auf sich hat. Und zwar, da ist etwas in Johannes 11, Vers 39, erklärt die Bibel noch etwas. Und zwar, dass es mit diesem Geruch noch was anderes auf sich hat. Dass der normale Mensch, weil er geistlich tot ist, eben nicht so einen Wohlgeruch verbreitet, sondern etwas, das der Zorn Gottes auf sich zieht. Und hier ist bildhaft, ist ein Bild, was heißt, hebt den Stein weg, das war das Grab des Lazarus. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Luther hat es nicht so schön übersetzt, er hat gesagt, er stinkt schon. Und zwar, geistlicher Tod stinkt. Ich sag's mal hart, geistlicher Tod ist geistlicher Gestank. Ist was Furchtbares, das ist Todesgeruch, das ist Verwesungsgeruch. Geistlicher Tod ist was Furchtbares. Und je länger ein Mensch in dem drin ist, je mehr siehst du, was innen drin für eine Gruft ist, für eine, ich sag's mal, Leichenhalle, da siehst du nach außen, was passiert. Wie dieser geistliche Tod durchbricht und durchdringt, das siehst du an jeder Ecke. Da siehst du, wie der Mensch zerfällt, wie er kaputt wird, wie die Sünde ihn tötet, systematisch zerstört. Das ist also alles andere da als dieser Wohlgeruch, da ist eigentlich letztendlich was Bitterböses da. Geistlicher Tod, Epheser 2, Vers 1, die ihr tot wart in Sünden. Und jeder natürlich geborene Mensch ist tot in Sünden, hat diesen Geruch an sich und eben nicht der Wohlgeruch Jesu Christi. Es kam durch Adam. Im Prediger steht sogar, wenn einer es getan hat, dann reicht es. Und so steht es im Römer 5, 12, wie in Adam alle starben. In Adam sind alle gestorben, haben diesen geistlichen Tod sich geholt. Und jetzt strahlt sie aus. Und jetzt kommt etwas. Dieses Wort, das im Neuen Testament, in unserem Text, im 2. Korinther 2, ab 14 geschrieben steht, dieses Wort findet man, wenn man Septuaginta nimmt, eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, dann findet man genau die Wortkombination, die zwei Worte, die hier benutzt werden, der Duft und der Wohlgeruch, findet man wieder. Und zwar in 1. Mose 8, Vers 21. Jetzt war die Sintflut, jetzt hat der Zorn Gottes vollständig zugeschlagen. Und jetzt weiß selbst ein Noah, als er aus der Arche rauskommt, dass er das Angesicht Gottes besänftigen muss. Und dann heißt es Vers 21, und der Herr roch den befriedigenden Geruch. Er hat nämlich vorher einen Altar gebaut, hat Blut vergossen und hat es mit Feuer verbrannt. Drei Dinge. Ein Altar, Blut vergossen und das mit Feuer verbrannt. Und dieser Geruch des Brandopfers, des Opfers, des blutigen Opfers, hat Gott letztendlich ein befriedigender Geruch gegeben. Und da steht das gleiche Wort, der Duft des Wohlgeruchs. Da steht das gleiche. Und wörtlich können wir das sogar übersetzen im Hebräischen, der Geruch der Beruhigung. Das ist genau das, was wir vorher gesehen haben, die Besänftigung. Da wurde das Angesicht Gottes durch ein blutiges Opfer besänftigt. Und die moderne Theologe, die haben immer gesagt, denen wird jetzt der Magen rumdrehen, was ich jetzt erzähle. Und zwar, die haben immer gesagt, es ist eine furchtbare Religion, die ihr aufrichtet, ihr Bibelgläubige, und zwar, ihr habt eine Blutreligion. Man muss sagen, genau, wir haben eine Blutreligion. Es ist eine Religion, eine hieß gar keine Religion, sondern es ist die Wahrheit, und zwar die Wahrheit, dass wer Blut vergießt, das Blut muss vergossen werden. Das heißt, die Tatsache der Strafe, des Todes, des geistlichen Todes und die Tatsache, dass Gott nur durch ein blutiges Opfer befriedigt werden konnte, dass wieder Friede ist. Jetzt haben wir gesehen bei Noah, in dem Moment, wie er Blut vergossen hat, es verbrannt hat, im Feuer, hat Gott diesen befriedigenden Geruch gerochen. Das heißt, sein Angesicht wurde besänftigt und es war wieder Friede. Und um das geht's. Und wenn einer von uns das nicht hat, dass dieser Geruch der Erlösung auf ihm ist, dass er Gott gegenüber diesen Geruch hat, dass er in Christus ist, dann ist er verloren. Dann wird er im Gericht Gottes untergehen, gnadenlos, haltlos, er hat keine Chance. Er wird geistlicher Gestank von seinem geistlichen Tod her ausstrahlen, Gott gegenüber. Und er wird am Schluss dort sein, wo alle sind, die das haben, nämlich in der Hölle. Und in 2. Mose 29, Vers 41, dort sieht man jetzt nochmal, ich greife jetzt ein bisschen in die Opfervorschriften rein. Das andere Lamm sollst du in den Abendstunden zurichten und es mit Speis- und Trankopfer sollst du es so halten wie am Morgen, zum lieblichen Geruch, zum Feueropfer des Herrn. Das soll ein beständiges Brandopfer sein. Das heißt, er sagt hier praktisch, es soll ein Brandopfer sein, es soll mit Feuer verbrannt und wiederum Blut. Und dann kommt dieser Wohlgeruch. Wenn man das jetzt sieht, entscheidend ist bei diesem Feuer, wie wurde der Geruch entwickelt? Durch Feuer. Immer wenn das Feuer drüber ging, dann ist der Geruch entstanden. Dann war der Geruch von Gott her, dann ist er aufgestiegen, diese Wolke, also diese Rauchsäule ist Gott gegenüber aufgestiegen und dann hat Gott es wahrgenommen. Und ich denke, hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ihr in der Schrift Feuer untersucht, einfach das Wort Feuer, und man sagt nicht umsonst in der Auslegung, dass das erste und das letzte Vorkommen eines Wortes auch eine bestimmte Steuerfunktion haben. Und in 1. Mose 19, Vers 24, da sieht man das erste Vorkommen, wo Feuer wirklich ausdrücklich genannt wird. Und das ist, als das Feuer über Sodom und Gomorra kam, als Gott Sodom und Gomorra im Gericht letztlich vernichtet hat. Und das letzte Vorkommen in der Schrift, das ist Offenbarung 21, Vers 8. Dort kommt das letzte Mal Feuer. Den Feiglingen aber und Ungläubigen und Gräulichen und Mordern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt zu Deutsch, Feuer steht in der Regel für Gericht in der Bibel. Feuer steht für Gericht. Und in dem Moment war es klar. Das heißt, Gott kann nur befriedigt werden, wenn Blut vergossen wird, das im Gericht vergossen wird. Ist klar, Blut musste vergossen werden, weil dort das Leben drin war. Da war Adams Sünde, dass er Leben zerstört hat. Also musste jetzt Blut wiedergebracht werden, weil das Leben im Blut ist. Und es musste im Gericht im Feuer dargebracht werden. Und nur wenn Blut im Feuer dargebracht wurde, ist dieser Geruch aufgestiegen, der Gott befriedigt hat, der Gott letztendlich besänftigt hat. Wenn wir uns das näher ansehen, dann kommen wir langsam aber sicher, kommen wir immer näher an Golgatha, was dort passiert ist, was der Jesus für uns getan hat. Dass er wirklich bereit war, einen Körper anzuziehen wie unser Körper und dass er bereit war, dieses Blut zu vergießen, aber es ist hat nicht gereicht, dass er das Blut allein vergossen hat, sondern es musste im Gericht geschehen, im Feuer des Gerichtes Gottes, dass dieser Wohlgeruch Jesu Christi letztendlich für uns heute problemlos da ist und entstehen konnte. Das heißt, das ist ja alles Bildersprache, ist mir klar. Gott muss es in der Bildersprache fassen, weil wir es nicht verstehen können. Gott ist Geist und wir sind Materie. Das ist ein Unterschied. Und er fasst es drum in Bildersprache und sagt, der Geruch musste aufsteigen und der steigt auf, wenn Blut im Feuer verbrannt wird, dann passiert es. Und zwar, es heißt auch in Klagelieder 2, 4 wiederum übers Gericht, er spannte seinen Bogen wie ein Feind, stellte sich mit seiner Rechten wie ein Widersacher und machte alles nieder, was im Zelte der Tochter zieh und lieblich anzusehen war. Er goss seinen Grimm wie Feuer aus. Das ist also immer der gleiche Gedanke. Feuer ist das Gericht Gottes, das ausgegossen wird. Wenn man jetzt hingeht und sich die Opfervorschriften mal anzieht, dann sieht man, wie Gott hier alles getan hat, dass genau so ein befriedigendes Opfer geschehen ist, dass Blut furchtbar vergossen wurde und im Feuer des Gerichtes Gottes verbrannt wurde. Wir sehen das auf Golgatha, wo der Herr Jesus gebrannt hat, bildlich, im Feuer des Gerichtes Gottes, wo die Sünde der Welt auf ihm lagert und er hier furchtbar dieses Feuer des Zornes Gottes hat ertragen müssen in letzter Konsequenz. Wenn man 3. Mose 1 anguckt, das Brandopfer, dann sieht man hier, ist ein Bild auf den Herr Jesus. Es heißt hier bei diesem Brandopfer, Vers 3, dass es ein männliches, tadelloses Tier sein sollte. Das ist ein Bild für den Herr Jesus. Er war männlich und er war vollkommen tadellos. Den, der von keiner Sünde wusste. Er war vollkommen sündlos. Darum konnte das Blut diesen Geruch erzeugen, weil es sündlos war. Anderes Blut hätte es nicht erzeugt. Da wäre der Gestank der Sünde rausgekommen. Bildlich gesprochen, ist euch klar. Da wäre wenn ein anderer gestorben wäre, hätte das Blut kein Wohlgeruch erzeugt, sondern Gestank, nämlich Sünde. Geistlich. Ein geistlicher Geruch wäre Gestank gewesen und nicht Wohlgeruch. Es konnte Wohlgeruch sein, weil der Herr Jesus männlich war, tadellos war und absolut ohne Sünde. Es wurde an der Tür der Stiftshütte geopfert. Hier ist bereits der Beginn wurzelmäßig der Gemeinde, im Heiligtum Gottes. Und jetzt wird erklärt, um Sühne zu erwirken. Und jetzt heißt es hier, dem Brandopfer wird die Haut abgezogen. Das heißt, der Herr Jesus musste so entstellt werden, dass er nicht mehr ausgesehen hat wie ein Mensch. Die Haut ist ja normalerweise das Schöne nach außen hin. Also ich habe schon festgestellt, wenn man in Lexika so die Bilder aufklappt und du siehst einen Mensch mit Haut und dann kommt das zweite Bild, das ist die innere Reihe, ohne Haut sieht er einfach nicht schön aus. Das ist einfach so. Und die Bibel sagt hier, es wird die Haut abgezogen. Und Jesaja 52 sagt ganz klar, er sah nicht mehr wie ein Mensch aus. So entstellt war der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha. Weil die Sünde so furchtbar gestraft wurde an seinem Körper, dass er nicht mehr ausgesehen hat wie ein Mensch. Brandopfer, ihm muss die Haut abgezogen werden. Es muss dann, Vers 7, in Stücke zerlegt werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war die Trennung. Er, der von Ewigkeit her in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater war, jetzt war plötzlich der Bruch da. Jetzt war plötzlich das Opfer zertrennt, in Stücke zerlegt. Durch das Opfer ist er mit dem Vater getrennt worden, weil er die Sünde nämlich getragen hat an diesen Stunden am Kreuz. Das war furchtbar. Und dann wird das Ganze mit Feuer verbrannt. So war es Brandopfer. Wird das Ganze mit Feuer verbrannt, absolut. Und das ist das, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Das Feuer des Zornes Gottes ist so lange gelodert, bis der Herr Jesus körperlich wirklich tot war. Bis er gestorben ist in diesem furchtbaren Gericht. So lang, bis das Feuer alles verzehrt hat. Und 3. Mose 3, Vers 16, gehört auch nochmal zu diesen Opfervorschriften. Dort wird praktisch gesagt, alles Fett gehört dem Herrn. Und dann heißt es, es wird verbrannt werden. Und Fett ist immer für das eigene. Das heißt, die menschliche Existenz Jesu musste vollständig zerstört werden. Er musste sich als Mensch vollständig opfern am Kreuz vor Golgatha. Dann war letztendlich von Gott her war die Befriedigung da. Und 3. Mose 6, Vers 8, wieder ein Stück Opfervorschrift, dort heißt es, und dann hebe einer davon eine Handvoll ab von dem Semmelmehl des Speisopfers und von seinem Öl auch allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und verbrenne es also. Semmelmehl, das ist in der Bildersprache der Bibel, die reine, ohne Sünde verseuchte Natur Jesu. Und sie wird mit Öl letztendlich vermengt. Und Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und darum heißt es, dass er der Reine sich im Heiligen Geist am Kreuz vor Golgatha geopfert hat und sein Blut vergossen hat. Man sieht hier ganz klar, was Gott letztendlich vorhatte, dass er seinen Sohn in dieser Art und Weise furchtbar sterben ließ. Und dann heißt es in 3. Mose 23, Vers 13, dazu sein Speisopfer 2/10 Zimmelmehl. Also zwei, hier sieht man durch die Zahl 2, die zwei Nature Jesu. Er hat sich als vollständige Person, als der Christus im Kreuz vor Golgatha, vollständig für die Sünde hingegeben und geopfert. Und drum war dieses Opfer vollkommen von Gott her. Wenn man dann 3. Mose 8, 21 sieht, dann kommt wieder der Gedanke, das Totale, das Radikale, das Absolute. Also verbrannte Mose den ganzen Widder auf dem Altar. Das war ein Brandopfer zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer des Herrn. In dem Moment, wie es ganz geschieht, wie das Opfer vollständig und radikal verbrannt wird, inklusive sein Blut, inklusive dem Körper, dann ist dieser befriedigende Geruch da gewesen, geistlich. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus ganz stirbt, absolut stirbt, radikal stirbt, zerstört wird am Kreuz vor Golgatha, wie ihm die Haut bildlich heruntergerissen wird, wie er in Stücke zerteilt wird, wie er letztendlich dieses Furchtbare erlitten hat und wie er als Ganzes im Feuer Gottes verbrannt wird, geistlich, dann ist es passiert. Dann war der Wohlgeruch da. Vorher konnte kein Wohlgeruch geschehen. Und der Wohlgeruch war da, weil das Blut des reinen Heiligen war, der von Gott, dem Vater, selber für das ausersehen wurde, der keine Sünde hatte. Und dann war der Wohlgeruch da. Und diesen Wohlgeruch allein meint Gott in unserem Text im 2. Korinther 2. Das ist der Wohlgeruch. Dieser Geruch des Brandopfers. Ich könnte weiterlesen aus 4. Mose 15, wo es heißt, freiwillig. Es war ein freiwilliges Opfer. Jesus hat das freiwillig getan. Und das heißt in 4. Mose 28, es war zu seiner Zeit. Wer müsste hier nicht an Galater 4 denken, wo geschrieben steht, und zwar, das hat Gott ganz genau gesteuert. Das war alles millimetergenau geplant im Ratschluss der Ewigkeiten. In Galater 4 heißt es hier, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und jetzt sieht man hier, als die Zeit erfüllt war, zu seiner Zeit, bringt Gott das einzige Opfer, das ihm ein Wohlgeruch ist. Luther hat es übersetzt, ein süßer Geruch. Aber das Interessante ist, es ist die Kombination aus diesen zwei Wörtern, die im griechischen Alten Testament in 1. Mose 8, 21 bei Noah steht. Diesen Geruch der Besänftigung. Durch dieses Opfer wird das Angesicht Gottes vollständig besänftigt. Aber jetzt kommt der Umkehrschluss. Es gibt nichts, letztendlich, was das Angesicht Gottes anders besänftigen könnte. Entweder besänftige ich Gottes Angesicht durch das vergossene Blut Jesu, das im Feuer des Gerichtes zum Wohlgeruch in den Himmel aufgestiegen ist, oder ich habe keine Chance, der Gestank meiner Sünde wird mich in die Hölle reißen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wer Jesus nicht findet, geht verloren. Es gibt keine andere Rettungsmöglichkeit. Alle anderen Religionen führen in die Hölle. Es muss klar sein. In der Endzeit wird der Kampf um diese Frage gehen. Und nur, wo das, dieser Geruch, der durch das Opfer erzeugt ist, wo der da ist, dort ist Gottes Angesicht besänftigt. Wo das Opfer Jesu, wo das Blut Jesu da ist, dort ist besänftigt. Wo das nicht ist, ist aus. Jetzt versteht ihr, warum die Bibel sagt in unserem Text, dieses Opfer war für Gott. Es war für Gott. Und zwar der diesen Wohlgeruch ausgelöst hat, ist der Herr Jesus selber. Durch das Vergießen seines Blutes, ich sage es einmal, durch die Darbringung seiner Person im Feuer des Gerichtes Gottes. Dadurch ist dieser Geruch aufgestiegen. Und dieser Geruch, das ist das, was Gott will. Das ist sein Wohlgeruch. Das ist das, was ihn besänftigt, was ihn zur Ruhe bringt, was der Zorn Gottes von meinem Haupt hinwegnimmt, was mich ruhig einmal sterben lässt mit ruhigem Angesicht, weil ich weiß, jetzt bin ich in der Ewigkeit, weil der Wohlgeruch des Opfers Jesu Gott besänftigt hat. Eine Bildersprache, ist klar. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Jetzt sagt ja die Bibel in unserem Text, wir haben ja eine doppelte Aussage. Einmal, das war mir jetzt Wichtigste, dass Gott befriedigt ist. Dass das Opfer, der Wohlgeruch des Opfers Jesu, sobald der Mensch gläubig wird, passiert ja Folgendes. Sobald das Blut Jesu sein Herz reinwäscht, kommt der Heilige Geist, so sagt es die Bibel. Römer 8, Vers 9 und 10. Und genauso sagt es 3. Mose 14, er sagt, dort, wo das Blut war, kommt das Öl hin. Dort, wo das Blut war, kommt der Heilige Geist, die Salbung. Und in dem Moment, wie die Salbung im Herzen eines Gläubigen ist, dann ist dieser Wohlgeruch wirksam. Im Heiligen Geist, sobald ich in Christo bin, im Geist, in dem Moment wirkt dieser Wohlgeruch. Jetzt verstehen wir auch, warum die Bibel hier so drauf Wert legt, dass sie sagt, wir sollen ein Wohlgeruch Jesu Christi sein. Sie benutzt viele Bilder. Wir müssen uns bewusst werden, dass die Bibel Illustrationen benutzt. Einmal sagt sie einen Brief, das andere Mal sagt sie einen Wohlgeruch, das dritte Mal sagt sie ein Bild Jesu Christi. Das heißt, wir sollen hier etwas tun. Jetzt haben wir die Wirkung auf Gott, der Vater, gesehen. Er wird vollständig befriedigt. Mich mit Gott völlig in Ordnung und Gott ist völlig zufrieden, wenn dieses Rauchopfer aufsteigt. Wenn hier letztendlich der Heilige Geist in unserem Herzen ist und der Geist der Sohnschaft in unserem Herzen drin ist, dann ist dieser Geruch da, Gott gegenüber. Dann ist völliger Friede. Solange wir in der Stellung in Christus sind, ist das vollkommen da, fliegen wir raus, müssen wir Buße tun. Sobald wir wieder in der Stellung drin sind, ist wieder alles in Ordnung. Aber jetzt sagt die Bibel in unserem Text, es ist auch an jedem Ort, das heißt für die Menschen, dort wo wir sind, ist dieser Geruch da. Im Hohelied 1, Vers 3, dort ist ja die Braut des Lammes. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Öl, darum haben dich Jungfrauen lieb. Das heißt, die Salbung, wenn man gereinigt ist durch Jesu Blut, erzeugt diesen Duft. Das heißt, die Salbung erzeugt ihn. Sobald jemand in Christus ist, ist dieser Duft da, Gott gegenüber. Und gleichzeitig ist dieser Duft da, den Menschen gegenüber. Das heißt, es hängt bei mir bloß davon ab, wie ich zum Herr Jesus stehe, ob ich in der richtigen Stellung bin, dann ist dieser Duft da. Hohelied 4,10. Wie schön sind deine Liebkosungen, meine Schwester, meine Braut, wie viel besser sind deine Liebkosungen als Wein und der Duft deiner Salben. Das heißt, der Herr Jesus empfindet es auch. Der Duft der Salbung ist auch für ihn, der Sohn des lebendigen Gottes, ist genauso angenehm wie für seinen Vater. Das ist das, was der Herr will, diesen Duft der Erlösung, dass jemand in Christus bleibt, in der richtigen Stellung, dass hier, ich sage mal, das richtige geistliche Flair Gott gegenüber verbreitet wird. Und die Stelle kennen wir alle, ist ja berühmt. Johannes 12, Vers 3, Maria, Martha, wir haben es am Sonntag gehört in der Predigt und es ist ja ein beliebtes Thema. Und da steckt was ganz Tiefes dahinter. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Und jetzt sehen wir zuerst schon mal was bildlich gesprochen, das ist jetzt ein Schattenbild. Wo war die Maria, hier ein Bild für den wahren Gläubiger? Sie war im Hause, in der Stellung in Christo. Sie war in einem Geist zu einem Leib getauft. Sie hat zum Herr Jesus gehört. Sie war wieder geboren und in der richtigen Haltung. Punkt 1. Punkt 2. Wo sitzt sie in diesem Hause? Sie demütigt sich und sie dient. Und wenn ein Gläubiger im Hause Gottes ist, sich wirklich demütigt und beginnt, dem Herr Jesus zu dienen, dann wirkt die Salbe. Und dann sagt die Schrift, dass das Haus vom Geruch des Salböls erfüllt wurde. Das heißt, wenn ein Gläubiger so dient, dann beginnt diese Salbung, die Gott gegenüber diesen Wohlgeruch erzeugt, plötzlich in der Gemeinde, zu prägen, plötzlich dieser Gemeinde diesen Geschmack zu geben. Und plötzlich haben Außenstehende, wenn sie reinkommen und merken, hier ist was, was man nicht erklären kann. Hier ist der Geruch des Salböls. Hier ist dieser Duft der Erlösung, der ist da. Das passiert, sobald der Gläubige die richtige Haltung einnimmt. Das geschieht auch, wenn die Gläubige beginnen, die Werke Gottes zu tun. Die Bibel lehrt ja unzweideutig, dass ein Gläubiger letztendlich die Werke, die er tut, bereits von Gott vor Grundlegung der Welt bekommen hat. Epheser 2, Vers 8 bis 10 sagt es. Philipper 4, 18. Ich habe alles, habe Überfluss, bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und da steht das gleiche Wort. Da steht der Duft des Wohlgeruches. Da steht genau das gleiche Wort wie in 1. Mose 8, 21. Wenn man es griechisch vergleicht.
Da steht auch die gleiche Worte wie in unserem Text 2. Korinther 2. Also ist auch unser praktisches Handeln erzeugt den Duft. Das heißt, wenn ich einmal Jesus gegenüber die richtige Haltung einnehme, wirklich zu seinen Füßen sitze, wirklich dien, wirklich im Haus Gottes bin, wenn ich Gott gegenüber versöhnt bin, dass keine bewusste Sünde da ist, dass das Opfer vollständig wirkt und dann nur die Werke Gottes tun, dann beginnt dieser Duft Gott und Menschen gegenüber aufzusteigen und zu wirken. Dann zeige ich Ihnen nur ein Geheimnis. Ob das schön ist, da kann man streiten. Aber ich sage es jetzt einfach einmal, ganz deutlich. Wie soll ich sagen? Es ist schwer auszudrücken. Man riecht es einfach. Wisst ihr, was ich meine? Man merkt es schwäbisch. Man merkt, ob jemand diesen Wohlgeruch hat. Man merkt, ob jemand mit Gott in Ordnung ist. Man merkt, ob jemand dem Herr Jesus wirklich dient. Das merkst du. Du kannst es manchmal nicht erklären. Ich habe schon oft Dinge gehabt, da bin ich auf Menschen getroffen, die gesagt haben, wir sind gläubig, wir dienen Gott. Auch über die Erfahrung, über die Jahre. Da hast du gemerkt, da ist was, irgendwas ist. Du kannst es nicht erklären. Heute würde ich sagen, der Geruch hat gefehlt. Da ist dieser Geruch, dieser Wohlgeruch ist nicht aufgestiegen. Das heißt, Geschwister, man merkt es. Wie sind wir darauf aus, dass wir uns parfümieren? Also ich muss manchmal lachen, wenn du in den Zug reinkommst und sitzt jemand neben dich hin, der schlägt sich fast vom Sitz runter. Das ist die Menschen sind schon krankhaft darauf aus, dass sie sich parfümieren. Vielleicht würde auch Wasser reichen, denke ich. Aber nichts gegen Parfüm, aber wisst ihr, manchmal, manche hier schon denken, der hat geduscht heute Morgen, statt mit Wasser hat er sich mal drunter gestellt und auftritt. Und so wie Menschen einen Duft verbreitet, so verbreiten wir geistlichen Duft, das ist gar keine Frage. Das heißt, man merkt es, wir merken es meistens nicht. Wenn du immer in deinem Duft drin bist, merkst du nichts mehr, ist klar. Aber der andere, der merkt, was da für ein Geruch entsteht, geistlich. Und im Prediger 10 heißt es, tote Fliegen machen das Öl des Salbenbereiters stinkend und faulen. Das heißt, wo geistlicher Tod ist im Leben eines Gläubigen, da passiert etwas. Da wird die Salbung wird praktisch faulend und stinkend. Die Wirkung, das heißt, die Wirkung des Heiligen Geistes wird zerstört durch faulende Gerüche. Das heißt, da ist der Geruch nicht mehr da. Das heißt, die Salbung kann es nicht wirken, wenn geistlicher Tod da ist. Und letztendlich hängt unsere Wirkung Gott gegenüber und dem Menschen gegenüber absolut davon ab, ob geistlicher Tod da ist oder geistliches Leben, ob ich gereinigt bin in Jesu Blut, ob ich zu Füßen Jesu sitze, ob ich im Hause bin. Von dem hängt alles ab, der Rest ist uninteressant. Wisst ihr, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Es wird ganz klar lokalisiert von Gott und von den Menschen, wo ich stehe. Ich habe schon oft gelesen, ich möchte es aber nochmals lesen, weil die Stelle ist sowas von, ich sage es mal, repräsentativ für das, Jeremia 48, Vers 10. Moab ist das klassische Beispiel für den Sünder. Moab ist durch Ehebruch geboren. Moab ist wirklich von der Sünde, von der ersten Minute her gesteuert. Und die letzte Stelle in Zephania 2, Vers 9 sagt wiederum Gericht für Moab. Also Moab ist absoluter Sünder, der unter dem Gericht ist. Und trotzdem sagt Jeremia 48, 47, es gibt Hoffnung für Moab am Ende der Zeiten. Ende der Zeiten, legen wir es mal anders aus, als die Zeit erfüllt war, dann war Hoffnung für die Sünder. Und wenn man jetzt Moab anguckt, da steht in Jeremia 48, Vers 10, und das ist eigentlich das Problem. Eigentlich fängt es ganz anders an, wie man denkt. Es fängt nämlich an, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt, und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Moab ist von seiner Jugend an ruhig und sicher auf den Häfen gelegen, auf seinen Häfen, auf seinem eigenen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Duft hat sich nicht verändert. Wenn du dir als Gläubiger die Erziehung Gottes nicht gefallen lässt und seine Wege, dann wirst du nie in ein anderes Gefäß umgegossen. Wisst ihr, ich gebe mal ganz ehrlich, ich bin jetzt wieder umgegossen worden. Also ich sage es ehrlich, mir hat das absolut nicht gefallen. Ich hätte alles getan. Ich habe mich geistlich gewehrt, mit letzter Gewalt, habe mich Gott widersetzt, habe gesagt, ich will das nicht. Es gab bei mir eine Veränderung, die für mich unangenehm ist. Aber irgendwann hat mir dann der Herr klar gemacht, du wehrst dich letztendlich gegen Führung. Du brauchst es jetzt. Du musst jetzt diese Erfahrung machen. Dann habe ich den Widerstand aufgegeben. Und damit begann eine Umschüttung in ein anderes Gefäß. Und in dem Moment da ist was passiert. Plötzlich konnte ich es geistlich nicht nur ertragen. Ich habe sogar Freude über diese Änderung empfunden. Sehr unangenehm. Kostet mich noch mehr Zeit, noch mehr Ärger, alles. Aber ich habe plötzlich Freude empfunden. Ich bin umgegossen worden, weil es der Wille Gottes war. Gott muss uns manchmal umgießen. Vor einem Gefäß ist andere, dass wir den Geschmack verlieren. Wenn wir immer im Althergebrachten bleiben, wenn wir immer unser kleines Leben leben, dann werden wir in unserer eigenen Brühe kochen und werden den entsprechenden Geruch als Gläubige verbreiten. Wir müssen manchmal von Gott her umgegossen werden, dass wir den Geruch verlieren, dass wir wieder neu gereinigt werden können durch Jesu Blut, dass wir neue Werke bringen können, neu ins Haus Gottes gehen, neu zu den Füßen Jesus sitzen, neu die Wirkung des Blutes erleben, dass wieder Gott gegenüber ein Wohlgeruch aufsteigt und dem Menschen gegenüber. Gott will das. Und ich denke, es ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, diese Stelle, im Zephania ist nochmal eine Parallele dazu, wo das Gleiche ausgesagt wird. Man muss umgegossen werden. Gott sucht die Leute. Jerusalem hat das Problem auch, genauso wie Moab. Und wir dürfen etwas nicht vergessen. 2. Mose 16, Vers 20, das Manna. Geschwister, und geistliches Leben ist was Impulsives. Es ist was Reales. Es ist was Pulsierendes, was Lebendes. Und so war es Manna. Es musste man täglich schöpfen. Dann ist was passiert, wenn man es nicht geschöpft hat. 2. Mose 16, 20. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Das heißt, das geistliche Leben wird stinkend, wenn man nicht erneuert wird, wenn man nicht dauernd geistlich vor Gott her umgeschüttet wird, wenn man nicht dauernd diesen Wohlgeruch Gott gegenüber erzeugt, wenn man nicht dauernd mit Gott in Ordnung ist, nicht dauernd praktisch letztendlich in der richtigen Haltung ist, wenn man als Gläubiger nicht in Christus bleibt, dann wird was passieren, dann wird man langsam stinkend. Ob man das glaubt oder nicht, man merkt es. Und drum sagt wiederum unser 2. Korinther 4, der ja mir so wichtig ist, weil er der seelsorgerlichste Brief ist, er sagt hier in 2. Korinther 4, Vers 16, und zwar, das ist jetzt eine ganz entscheidende Passage für das Leben des Gläubigen, für das Umschütten, für die Erzeugung dieses geistlichen Wohlgeruchs. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, können wir nichts daran ändern. So wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt erklärt er nochmals und sagt, die Drangsal, die hier ist, ist vorübergehend, es geht um die Ewigkeit. Aber er sagt hier, der innere Mensch muss Tag für Tag erneuert werden. Das heißt, ich muss Tag für Tag diesen Wohlgeruch erzeugen. Ich muss Tag für Tag durch Hingabe, durch letztendlich Sitze im Hause Gottes, Sitze zu den Füßen Jesu, tun des Wille Gottes, muss ich letztendlich das erzeugen, dass dieser Wohlgeruch aufsteigt. Wenn ich das nicht tue, dann passiert etwas. Dann werde ich, ob ich will oder nicht, langsam aber sicher zu stinken beginnen, geistlich. Erlaubt mir es einfach mal so deutlich zu sagen, dann wird es der Letzte. Epheser 5, Vers 2. Wisst ihr, wir Menschen sind ja schlau. Wir glauben immer, dass wir täuschen können. Man kann ja auch täuschen, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn einmal geistlich der Wohlgeruch weg ist, dann merkt es der Letzte. Das kann man dann noch so profihaft mit Intelligenz, mit spitzen Bemerkungen, mit Abschotten. Ich habe es auch schon gemacht, ich weiß, wie das geht. Das ist ein relativ einfaches Spielchen. Da kannst du dann schottest du dich einem anderen gegenüber ab, der meint vielleicht gut was, will dir helfen, seelsorgerlich, da kriegt er die spitze Bemerkung reindrückt, weil ich in Wirklichkeit ja genau weiß, dass er recht hat. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist gar keine Frage, das kann man alles tun. Aber etwas kann ich nicht verhindern. Ich kann lügen, ich kann täuschen, ich kann mich selber anlügen, ich kann heucheln, ich kann alles tun. Aber etwas kann ich nicht verhindern. Dass der Gestank des Lebens, das nicht mit Gott in Ordnung ist, auch beim Gläubiger hervorkommt. Man wird es riechen. Und sobald wieder ein Wohlgeruch Gottes da ist, wirst du merken, wie von Gott her der Segen, die Herrlichkeit über dich kommt als Gläubiger. Und gleichzeitig wirst du merken, wie deine Wirkung den anderen gegenüber wieder lieblich ist. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Da passiert dann was, dann geschieht Gemeinschaft, dann kommt der Segen Gottes, dann kommt die Freude am Heil, dann kommt alles wieder zurück, dann kommt wieder das geistliche Leben pulsieren. Epheser 5, Zentralstelle, Vers 2 sagt, wandelt in der Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Das ist wieder unser Geruch. Und jetzt sagt die Bibel, es kam von mir Jesus, er hat sich gegeben als Darbringung, so heißt es wörtlich, als Schlachtopfer, Darbringung und Schlachtopfer, hat sich vollständig hingegeben in diesem Opfer und dadurch ist dieser liebliche Geruch entstanden, der Gott wohlgefällig ist. Das heißt aber für uns ja ganz praktisch, und so steht es wieder in 2. Korinther 3, jetzt lese ich Vers 17, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn erblicken, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und jetzt sagt hier die Bibel ganz klar, es kommt nicht von uns. Wenn du in den Spiegel des Wortes Gottes siehst und dadurch ins Angesicht Gottes, wenn du der Herr Jesus, der das Angesicht Gottes selber ist, siehst, dann wird etwas passieren. Laut der Stelle wird der Heilige Geist in deinem Herzen bewirken, dass du Jesus ähnlich wirst. Und genauso, wenn du in der richtigen Stellung dem Herrn Jesus gegenüber bist, wird dieser Wohlgeruch aus Epheser 5, Vers 2, der vom Herrn Jesus ausgeht, dich letztendlich prägen. Du wirst diesen Geruch des Wohlgeruchs Gottes annehmen und wirst ihn nach außen ausstrahlen und dem Vater gegenüber. Das heißt, es hängt davon ab, wie ich zum Herrn Jesus stehe. Es kommt nicht von mir. Es braucht jetzt niemand hingehen, Hemdsärmel hoch und sagen, jetzt strenge ich mich an. Sondern du musst nur die richtige Haltung Gott gegenüber einnehmen. Dann ist dieser Wohlgeruch da. Jetzt will ich einfach was fragen. Es ist jetzt möglich, dass in unserer Mitte Menschen sind, die es nötig haben, dass man das Angesicht Gottes für sie besänftigt. Wenn nämlich Menschen in unserer Mitte sind, die nicht gläubig sind, die nicht bekehrt sind, die keine Gotteskinder sind, dann hast du es bitter nötig, dass dein geistlicher Gestank wegkommt und stattdessen der Wohlgeruch Jesu Christi aufsteigt, dass du dich bekehrst, dass du Friede mit Gott findest. Das Zweite, es ist auch möglich, dass Gläubige in unserer Mitte sind, die einen Wohlgeruch Christi waren, die diesen Wohlgeruch hatten, die Gott wirklich befreiten Auges ins Angesicht sehen konnte, die nicht wieder keinen Blick zu Boden senken mussten, die diesen Wohlgeruch ausgestrahlt haben, eine Zeugnisware noch draußen, wo alles da war. Und es kann sein, durch kleine Füchse, durch Eigenleben, durch kleine Sünder, durch kleine Beleidigtheiten, durch kleine Dinge. Und das ist immer das Gleiche, der Mensch denkt, dass er zu kurz kommt, dass der andere der Böse ist, er hat recht, das mag ja oft sein. Aber durch Fleisch zu seinem Arm machen, durch eigenes Handeln, durch Gott aus der Schule laufen, durch Verunehrung Gottes, durch Unglaube, durch Eigenleben, letztendlich dieser Geruch zerstört würde. Und dann hast du es genauso nötig. Und ich auch, dass man das Angesicht Gottes für uns besänftigt. Wir haben vorher gelesen, wer es besänftigt hat. Der Herr Jesus in Epheser 5, Vers 2. Er hat es besänftigt. Er bringt diesen Geruch zurück, sobald wir mit ihm wieder in Ordnung sind. Und dann müssen wir kommen, müssen uns reinigen lassen, müssen Buße tun, dass wir wieder ein Wohlgeruch Christi werden können. Und dann haben wir wieder Wirkung am Vater gegenüber. Dann können wir Gott gegenüber das Haupt erheben. Wir wollen keine Angst haben vor der Ewigkeit, vor der Zukunft. Dann können wir die Menschen gegenüber wieder erhobenen Hauptes in der Gemeinde leben und auch draußen als wahre Gläubige. Ich schließe mit der Bibelstelle, die das vor der anderen Seite zusammenfasst. Epheser 2, 13, folgend dort. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. In dem Moment, wie das Blut Jesu uns wieder nahe bringt, wie der Friede Gottes wieder in unser Herz einzieht, wird sofort schlagartig dieser Wohlgeruch freigesetzt. In derselben Sekunde wird dieser Wohlgeruch freigesetzt Gott gegenüber und in derselben Sekunde wird dieser Wohlgeruch freigesetzt den Menschen gegenüber. Dass manche Menschen diesen Wohlgeruch nicht mögen, das ist was ganz anderes. Aber entscheidend ist, dass Gott der Vater ihn sucht und dass dieses Opfer Jesu dazu da war, das Angesicht Gottes zu besänftigen. Und wenn dieser Wohlgeruch aufsteigt vom Herr Jesus her in unsere Herzen, dann ist Gott mit uns zufrieden. Und das ist entscheidend in unserem Leben. Was die Menschen sagen, spielt keine Rolle. Sondern was Gott zu uns sagt und besänftigt wird er durch diesen Wohlgeruch Jesu Christi. Wohl mir und wohl dir, wenn er auf uns ruht, wenn dieser Wohlgeruch da ist. Ich möchte beten zum Schluss. Und Herr Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass du es warst, der letztendlich diesen Wohlgeruch erzeugt hat durch dein vollkommenes Opfer am Kreuz von Golgatha. Dass du im Feuer des Altars dein Blut vergossen hast und dich hast im Feuer des Gerichtes zerstören lassen, bis zur Unkenntlichkeit, auf dass wir letztendlich neues geistliches Leben empfangen durftet, dass wir frei sein dürfen, dass wir letztendlich mit Gott versöhnt sein dürfen, dass durch diesen Wohlgeruch das Angesicht des Vaters uns gegenüber besänftigt war, dass Friede ist. Und jetzt gib uns Gnade, alle Zeit in diesem Triumphzug mitzumarschieren, diesen Wohlgeruch zu verbreiten. Diesen Wohlgeruch, der für manche zum Leben ist und sie anlockt, für manche aber zum Tode, weil sie verloren geht. Gib einfach Gnade, dass dieser Wohlgeruch alle Zeit auf uns ist. Du kennst unsere Herzen. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gläubig ist, dann möchte ich einfach bitten, dass du an die Türe anklopfst, auf das er auftut. Wenn Gläubige in unserer Mitte sind, die davongelaufen sind, dann gib Gnade, dass neue, wirkliche Herzensbuße geschieht, eine Rückkehr zu dir, auf das dein Wohlgeruch wieder auch das Haus der Gemeinde erfüllen kann, auf das du letztendlich etwas wirken kannst in unserem Leben zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Du verherrlicht wirst und durch dich der Vater, und dafür danke ich dir. Amen.